Herzlich willkommen zu unserem neuen Bibelstudium aus dem Lukas-Evangelium. Es ist betitelt Gekreuzigt und Auferstanden. Wir wollen in dieser vorerst letzten Stunde über dieses Thema des Erlösungsplanes, über die letzten Stunden des Heilandes sprechen. Das Geschehen vor und um das Kreuz und die Auferstehung sind zentral für das Verständnis des Erlösungsplanes. Die Fragen, die sich um das Geschehen vor dem Kreuz, am Kreuz und mit der Auferstehung sich verbinden, sind Fragen, die die Menschen schon seit dem Tode Jesu, seitdem es geschehen ist, beschäftigt. Und immer wieder gibt es Fragen und Auseinandersetzungen. Warum musste das so sein? Warum musste Christus gekreuzigt werden? Warum musste er am Kreuz diesen qualvollen Tod sterben und auferstehen? Nun, sicherlich wird uns diese Stunde nicht reichen, um ausführlich darüber zu sprechen. Dennoch möchte ich auf das Wesentliche dieses Kampfes eingehen. Ich möchte versuchen, es so, wie ich es selber verstehe und wie ich ringe danach, es zu verstehen, auch zu vermitteln. Um was ging es letztendlich in diesem Kampf? Wir lesen hier im Kapitel 22 des Lukas, im Vers 44, und er war in ringendem Kampf und betete inbrünstig. Sein Schweiß wurde aber wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. So, hier geht es um einen Kampf, der den Heiland Blutstropfen kostet. Es geht um einen inneren Kampf, in dem er steht. Und welches ist er? Was kostet ihm die Blutstropfen? Was bringt ihn in diesen Zustand? Nun können wir antworten, er übernahm die Sünden dieser Welt. Ja, aber was bedeutet das, dass er unter die Gesetzlosen gerechnet wurde? Was bedeutet das in der Realität? Was ging vor in dem Herzen unseres Heilandes, dass er in diesem Kampf so litt? Was ist der Inhalt dieses Kampfes? Und um diesen Inhalt dieses Kampfes zu verstehen, müssen wir verstehen, um was es geht im Herzen des Menschen. Wo ist der große Kampf? Warum kostet er jetzt in seiner Endphase die Blutstropfen? Was ist dieser Kampf? Das ist die Frage, und das müssen wir und wollen wir betrachten ihn erneut in einem Überblick, nicht uns verlieren in Details, dennoch die Details nicht auslassen, aber nochmal verstehen, um was geht es. So lasst uns das nochmal schauen im Überblick und sehen, wo dieser große Kampf letztendlich seinen Endschauplatz hat, weil er ist wichtig, auch für mich und dich. Es ist nicht nur eine Frage dessen, was Christus erlebte, sondern es ist auch der Frage dessen, was ich und du erleben werde in der Zukunft dieser Weltgeschichte, wo es zum Endpunkt kommen wird, dieses großen Kampfes zwischen Gut und Böse. So, ich möchte das wieder versuchen aufzuschreiben. Wir hatten am Anfang gesehen, dass der Mensch in den Garten Eden gesetzt worden war, dass Adam geboren wurde und besser gesagt geschaffen wurde, und er sollte hier auf diesem Wege gehen, damit er bewährt wird, damit sein Leben endgültig dann unter Gottes Führung steht. Wir wissen, dass Adam und Eva hineingestellt wurden in eine Auseinandersetzung, die schon existierte. Und wie ich schon früher erwähnte, ist es wichtig zu verstehen, dass Gott den Menschen nicht schaffen konnte inmitten der Auseinandersetzung, ohne ihn zu beteiligen in diesem Kampf und ihm das Vertrauen zu gewinnen. Deshalb schafft Gott 100 Welten und gibt diese Probezeit allen 100 Welten, und von allen 100 Welten ist nur eine Welt, die versagt und fällt. Wir können dies verstehen aus dem Gleichnis, das der Heiland erzählt von den 100 Schafen, und er lässt die 99 hinter sich und kommt, um das verlorene Schaf zu suchen. So, die Bewährungsprobe, das Vertrauen zu Gott, nicht zu essen von dem Baum, war nicht etwas für den Menschen Unmögliches, es war etwas Leichtes. Deshalb überwinden ja auch 99. Aber einer, unser Adam, fällt. Und er hält nicht die Bewährungsprobe. Sein Fallen von dem Weg der Bewährung ist ganz einfach eine Frage des Vertrauens oder des Glaubens. Wem glaube ich? Wem glaube ich? Gott hatte gesagt, Essen bedeutet Verlust und Nicht-Essen bedeutet Gewinn. Die Schlange kommt, die Eva kommt und sie sagt, Adam, iss, denn Essen bedeutet Gewinn, Nicht-Essen bedeutet Verlust. Und sowohl Eva als auch Adam glauben dem Verführer. Sie vertrauen nicht auf Gottes Wort, sie vertrauen auf des Schlanges, auf des Verführers Wort. Und durch das Misstrauen, durch das den Vertrauensbruch, sie haben Gott nicht vertraut, durch den Mangel des Glaubens, durch Fallen im Glauben kommen sie in den Zustand eines gefallenen Menschen. Das heißt, sie vertrauen Gott nicht, vertrauen und glauben dem Satan. Der Schlange. So, ihr seht, der Mensch war nicht gemacht, um das Böse zu tun. Er war gemacht, um sich nach dem zu richten, was Gott gesagt hatte. Er sollte leben, er sollte von allen Bäumen essen, nur von einem nicht. Und es hätte den Menschen nichts gekostet, von diesem einen Baume nicht zu essen. Er hatte keinen Verlust gehabt davon. Ihm lag ja zur Verfügung all das andere. Aber der Mensch misstraute Gott. Und die Sünde entstand oder ist letztendlich dieses Gott nicht vertrauen. Aber da der Mensch vertrauen muss, er muss sich nach einer Sache richten, so vertraute er dem Bösen und misstraute Gott. So ist es auch im Leben eines jeden Menschen. Dem, auf den er sich verlässt, das ist sein Schicksal. So, der Adam fällt, weil er vertraut und glaubt dem Satan und hier oben seinen Glauben an Gott verliert. Also er vertraut dem Satan, misstraut Gott. So, das ist der Beginn der Sünde. Das ist das, was letztendlich an der Basis allen Übels steht. Vertrauen oder Misstrauen. Und vertraue ich Gott, gehe ich richtig. Misstraue ich Gott, falle ich, vertraue aber gleichzeitig dem Bösen. Und indem ich gleichzeitig dem Bösen vertraue, führt das in diesen Zustand, wie wir gesagt haben, des Todes. Mensch wurde ja gesagt, in dem Moment, wo du isst, wirst du des Todes sterben. So, das ist der Beginn des Kampfes und der Beginn der Sünde. An der Basis liegt also der Glaube. Wem vertraue ich? Und nun hat sich aber etwas durch das Vertrauen und den Glauben an Satan, ist der Mensch dazu gekommen, einen Irrtum zu haben in seinem Inneren. Und diesen Irrtum haben wir schon häufig besprochen. Er denkt, er kann aus sich selbst leben. Er denkt, er ist sein eigener Erschaffer. Er denkt, seine Kraft zum Leben nimmt er aus sich selbst. Und so ist das Schlimmste, was so den Menschen in dem Tode behält, ist das Selbstvertrauen. Der Mensch ist in dieser schlimmsten Situation, die es gibt. Er hat einen Selbstbetrug in sich selbst und der führt, dass er sich auf sich selbst vertraut. Und darum geht es letztendlich im großen Kampf. Wem vertraue ich? Das ist alles, worum es geht. Wer hat mein Vertrauen? Auf wen stütze ich mich? Und der, der mein Vertrauen hat, der ist mein Schicksal. Nun, Satan weiß, dass würde er sich ja sozusagen als der zeigen, der er ist, würden wir ihm alle misstrauen. Und würden wir uns selbst sehen, wer wir sind und wie viel Kraft in uns steckt, würden wir alle kein Selbstvertrauen mehr in uns haben. Und würden zum Vertrauen auf Gott kommen. So, deshalb ist es entscheidend zu verstehen, wenn die Sünde durch Misstrauen zu Gott hineinkam in die Welt, dann ist der Weg zurück, dann geht der Weg zurück vom Selbstvertrauen zum Gottvertrauen. Zum Gottvertrauen. Und das beginnt mit Gottvertrauen an und schreitet dann weiter vor bis zu einem endgültigen Gottvertrauen, weil auch das Vertrauen, der Glaube, ist eine Pflanze, die ausreifen muss, bevor man den Punkt des endgültigen Vertrauens erreicht hat. Lass uns das nochmal ganz deutlich machen. So auch das Gottvertrauen, der Glaube, ist etwas, was wachsen muss, bis er zur endgültigen Reife kommt. Und so kommt durch Christus der Mensch wieder auf den Weg und muss jetzt lernen, das Vertrauen auf Gott, Punkt für Punkt. Die Heilige Schrift macht es deutlich und der Apostel Paulus schreibt es deutlich im Galaterbrief, wenn ich mich richtig erinnere, dass Gott somit alles unter den Unglauben gestellt hat, damit alle durch den Glauben errettet werden. So, die ganze Welt steht im Unglauben, weil durch den Unglauben an Gott die Sünde hineinkam. Und nur durch das Vertrauen zu Gott kommt der Mensch wieder aus dem Misstrauen heraus in die Beziehung zu Gott. Aber auch wenn er wieder gekommen ist in die Beziehung zu Gott, muss sich dieser Glaube bewähren. Und so sagt uns die Schrift in dem Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 1, so schön, 12, Vers 1 und 2, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jetzt ablegen und lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. So, es ist also ein Glaubenskampf zu kämpfen, da es geht, um jede Last abzulegen und die Sünde. Es ist also ein Prozess, es ist ein Weg, der da beschrieben wird. Wir haben diese Zeugen, wir werden sie nachher noch ein bisschen betrachten. Und in den Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Geht also um den Kampf. Und ihr seht, der Kampf endet, indem er sagt in Vers 4, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. No, Jesus schwitzt die Blutstropfen, weil er im Kampf mit der Sünde ist, im Endkampf, wo es darum geht, bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Und habt das Trostwort vergessen, das zu euch als zu Söhnen spricht. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. So, wir sind in einem Kampf mit der Sünde. Und dieser Kampf mit der Sünde ist letztendlich und findet letztendlich nur an einem einzigen Punkt statt, nämlich Selbstvertrauen oder Vertrauen auf Gott. Selbstvertrauen ist ein Betrug. Er Er ist absolut unmöglich, in sich selbst einen Anker zu finden, aber er ist nun mal der Betrug der Sünde. Während wir selbst vertrauen, vertrauen wir letztendlich auf Satan und auf die Lüge. Würden wir auf Gott vertrauen, vertrauen wir auf die Wahrheit, auf die Gerechtigkeit. So, der Kampf ist Vertrauen. Wem glaube ich? So lasst uns diesen Kampf im Leben Jesus anschauen. Lasst uns sehen, dass er eine steigende Form mit sich nimmt, der bis dahin geht, wo es zu Blutstropfen kommt in dem Kampf. Er geht bis aufs Blut. Ich möchte deshalb die zwei Linien malen. Hier haben wir nun unseren Heiland. Er, der auf diese Welt kam, mit den zwei Naturen, er kommt auf diese Welt und sein Leben und sein Lebenskampf beginnt, wenn man so will, sicherlich von Kind auf. Aber wir beginnen ihn zu betrachten ab dem Zeitpunkt der Taufe. Hier betrachten wir unseren Heiland. Von hier wollen wir seinen Weg gehen mit ihm bis zu dem Punkt des Erreichens der endgültigen Vollkommenheit im Glauben. Er ist ja der Anfänger und Vollender des Glaubens. Hier wird der Glaube, steht er am Anfang, und hier steht der Glaube an seinem Ende, an der Vollendung. So, unser Heiland fängt den Anfang und die Vollendung, ich schreibe es hier, dass wir es versehen, des Glaubens. Weil darum geht es, des Glaubens, des Vertrauens in Gott. Das ist der große Kampf. Wem vertraue ich? Und der erste Punkt, die erste Versuchung in des Heilandes Leben kommt nach der Taufe, und das ist in der Wüste. Er ist fast tot und Satan kommt und sagt, mach dir Brote. Verlass dich nicht auf deinen Vater, verlass dich auf dich selbst. Du bist doch auch Gott und du bist Gottes Sohn, du kannst doch dir jetzt aus der Not heraushelfen. Seht ihr, wo der Kampf stattfindet? Der Kampf findet statt. Auf wen verlasse ich mich? Erster Punkt hier, der, wie soll ich es nennen, die Versuchung des Misstrauens in den Vater, dass er mit ihm ist. Aber Christus war mit seinem Vater verbunden. Er war in der Wüste 40 Tage, hat gefastet und gebetet. Er war voll Heiligen Geistes. Und jetzt kommt der Versucher, als er hungrig ist, fast am Ende seines Lebens, und sagt ihm, komm heraus aus deinem Vertrauen zu Gott. Aber Jesus siegt sein Glaube. Wenn man so will, hier kommt er zu diesem Punkt, er siegt. Und dann kommt die nächste Versuchung gleich hier mit der in Lukas beschrieben, mit der Herabwerfen von der Zinne des Tempels. Wiederum sollte man jetzt hier Gott versuchen, man sollte Gott in eine Situation bringen, wo man nicht vertraut, sondern wo man selbst Gott versuchen will. Und Jesus sagt, es steht geschrieben, du sollst Gott, deinen Herrn, nicht versuchen, du sollst ihm vertrauen. Die Versuchung Gottes ist ein Misstrauen gegen Gott. Weil warum sollte ich Gottes Wort je in Frage stellen? Aber das Herabwerfen von der Zinne des Tempels hätte zum Grunde gehabt, ich zweifle, dass er mich hält. Ich will es ausprobieren, ich will sehen, hält er mich wirklich? So, diese zweite Versuchung, wie sie im Lukas beschrieben wird, ist genau an derselben Stelle des Vertrauens. Und dann kommt natürlich die dritte Versuchung, die kommt mit der Gabe der Weltmächte. Jesus kam ja, um den Menschen zu erlösen, um die Herrschaft, die Adam verloren hat, wieder zu gewinnen. Und Satan sagt, beuge dich vor mir und du wirst sehen, du kannst alles bekommen. Das vor Satan beugen ist nichts anderes als, glaube mir, diese Welt gehört mir, sie gehört nicht deinem Vater. Ich habe sie mir zur Untertan gemacht und ich kann sie dir auch geben. Bete mich an, ich gebe sie dir. Ein tiefes Misstrauen hätte hier stattfinden müssen, um den Heiland zu sagen, okay, ich vertraue nicht, dass die Welt Gott ist, ich vertraue, dass sie dem Bösen ist. Und er sagt, hinter mich, du Satan. So in der Wüste wächst und besteht Christus in seinem Glauben. Es ist so der Anfang des Glaubens. Und so geht er durch diese Zeit hindurch. Wir haben nicht die... Und er wächst. Aber es muss ja hier zur Vollendung des Glaubens kommen. Und nun, wie kommt es denn zur Vollendung des Glaubens? Hier im Garten Gethsemane, hier kurz vor der Vollendung. Und hier ist dann am Kreuz, wenn man so will, ist die letzte Versuchung. Da haben wir den Garten Gethsemane und dann haben wir das Kreuz mit der letzten Versuchung. Hier sind die zwei Endpunkte des Glaubens, die geprüft werden. Hier in Gethsemane. Was stand in Gethsemane denn auf dem Spiel? Und was stand hier am Kreuz auf dem Spiel? So, in Gethsemane haben wir nun nicht nur hier eine Position Christi, wo er verbunden ist mit Gott in seinem Herzen, sondern hier an Gethsemane, hier muss er etwas erleben, dass er Gott vertrauen muss, auch wenn ihn Gott verlässt. Hier kommt etwas zustande, was Adam hätte nie erleben müssen. Hätte Adam in der Beziehung zu Gott in Eden gestanden, so wie die anderen 99 Welten, die nicht gefallen sind, dann hätte er nie Blutstropfen schwitzen müssen. Nein, man hätte beständig geblieben und der Kampf wäre vielleicht ein-, zweimal, dreimal, ich weiß ja nicht, wie häufig die Anfechtung gekommen wäre, bis Adam sichergestellt hätte und die Eva, mein Vertrauen in Gott ist nicht wegrüttelbar. Ich verlasse mich auf ihn. Er ist ja mein Schöpfer, er hat mich gemacht. Ich bleibe in ihm. Aber durch den Sündenfall musste jetzt Jesus nicht nur für den Menschen das Vertrauen zu Gott wieder aufbauen in seinem Leben. Es musste jetzt auch die Sünde an sich, das Misstrauen, das Selbstvertrauen des Menschen musste, ich sage jetzt mal, getötet werden, offenbart werden in dem Geschehen vor und an dem Kreuze. Es musste jetzt das tiefe Misstrauen im Menschen musste weg. Deshalb musste Christus die Sünden dieser Welt übernehmen. Und indem er die Sünde der Welt übernahm, kam es zu einem Bruch, wenn man so will, zwischen ihm und seinem Vater. Jesus wusste, wie der Vater die Sünde hasst. Und so war es eine Not, in die er hineinkam, in einem Vertrauenskampf zu bestehen, jemandem zu vertrauen, der dir den Rücken zukehrt. Das ist so der letzte Kampf, der beweisen muss, dass der Mensch in seiner sündigen Natur etwas überwinden muss, das mehr ist, wie nur wenn er nie gesündigt hätte und das Vertrauen bewahrt hätte. Und um da hineinzugehen ein bisschen, wollen wir aus dem Leben Jesu ein paar Sätze lesen. Wir wollen aus diesem Buch lesen, der eine Jesus Christus. Und hier auf Seite 684 in dem Kapitel Gethsemane steht Folgendes. Als der Heiland fühlte, dass sein Einssein mit dem himmlischen Vater unterbrochen war, fürchtete er in seiner menschlichen Natur, unfähig zu sein, den kommenden Kampf mit den Mächten der Finsternis zu bestehen. So, Adam und Eva waren in einer Verbindung zu Gott, als Jesus in der Wüste war er eine Verbindung zu Gott. Er war dort und konnte überwinden im Kampf mit dem Versucher. Aber jetzt zu überwinden, wo anscheinend der himmlische Vater sein Angesicht von dir abwendet, um der Sünde willen. Ich möchte das hier weiterlesen. Schon in der Wüste der Versuchung hatte das Schicksal des Menschengeschlechts auf dem Spiel gestanden. Doch Jesus war Sieger geblieben. Jetzt war der Versucher zum letzten schrecklichen Kampf gekommen und den er sich während der dreijährigen Lehrtätigkeit des Herrn vorbereitet hatte. Alles hing von dem Ausgang dieses Kampfes ab. Verlor Satan, dann war seine Hoffnung auf die Oberherrschaft gebrochen. Die Reiche der Welt würden schließlich Christus gehören. Er selbst würde überwältigt und ausgestoßen werden. Ließe sich Christus aber überwinden, dann würde die Erde Satans Reich werden und das Menschengeschlecht für immer in seiner Gewalt bleiben. Die Folgen dieses Streites vor Augen war Christi Seele erfüllt von dem Entsetzen über die Trennung von Gott. Satan sagte dem Herrn, dass er als Bürger für die sündige Welt ewig von Gott getrennt wäre. Er würde dann zu Satans Reich gehören und niemals mehr mit Gott verbunden sein. So stellt euch vor, Christus konnte und wusste, er kann ohne den Vater nicht leben. Aber jetzt hatte der Vater zusammen mit ihm den Plan gemacht, der Erlösung, dass der endgültige Sieg über das Misstrauen Gott gegenüber zu erreichen ist, dann, wenn Gott dir nicht mehr wohlgesonnen ist. dass du ihm dennoch dann vertraust. Einen Vorgeschmack dieses Kampfes hatte Hiob, der durch das Leid ging, und er sagte, und wenn er mich tötet, so bleibe ich dennoch fest an ihm. Satan sagte, wenn ich ihn anrühre, wenn du ihn wegstößt, wenn er krank ist und leidet, wird er dich verleugnen. Aber Satan verlor im Kampf. Der Hiob blieb treu. Der Hiob hielt an seinem Glauben fest. Trotz des anscheinenden Abwendens des Blickes des Vaters von ihm. Und so ist es jetzt mit unserem Heiland. Gott hat einen Abscheu gegenüber der Sünde. Und das ist etwas, was wir wirklich nicht verstehen, weil wir nicht wissen, wie schlimm dieses Misstrauen ist Gott gegenüber und welche Folgen es hat. Aber wir könnten ja einen Blick hineinwerfen in diese Welt und könnten uns überzeugen von der Grausamkeit des Selbstvertrauens, von der Grausamkeit des Denkens, man lebt aus sich selbst. Guckt euch die Welt an. Sie ist auf der Suche nach der Befriedigung ihrer Not und sie kommt nicht weiter, weil sie es versucht durch sich selbst und macht ein furchtbares Chaos, ist dadurch entstanden. Alles Übel, das wir in dieser Welt sehen, kommt aus dieser Idee dessen, dass ich aus mir lebe, dass ich Gott bin, dass ich mich auf mich selbst verlasse. Dem Irrtum aller Irrtümer. Und Gott hasst diesen Irrtum. Er muss ihn offenbaren. Und er hat es so vorgesehen, dass Christus die Sünden der Welt auf sich nimmt und damit in einen, sage ich jetzt mal, nicht Wohlgefälligkeitsbeziehung zu Gott steht. Und es sich abwenden muss Gott von seinem Sohn, weil er mit der Sünde, mit der Lüge eine Abscheu hat. Das zu verstehen, das versuche ich auch noch und bitte drum, es zu begreifen. Aber ich versuche es zumindest so viel, wie viel ich es begriffen habe, zu erklären. Ich möchte noch einen anderen Absatz lesen. Der ist auf Seite 689 im selben Kapitel. Aber der Vater im Himmel litt mit seinem Sohn, und die Engel waren Zeugen seiner Qualen. Sie sahen ihren Herrn inmitten von Legionen satanischer Kräfte niedergebeugt, von schauderndem, geheimnisvollen Entsetzen. Im Himmel herrschte tiefe Stille. Kein Harfenklang ertönte. Hätten Sterbliche die Bestürzung der Engelscharen wahrgenommen, als diese in stillem Schmerz beobachteten, wie der himmlische Vater seinem geliebten Sohn die Strahlen des Lichts, der Liebe und der Herrlichkeit entzog. Dann würden sie besser verstehen, wie verhasst in seinen Augen die Sünde ist. So Christus muss also siegen und dem Vater vertrauen, obwohl dieser ihm die Strahlen des Lichts, der Liebe und der Herrlichkeit entzog. Das ist der Kampf, in dem Christus stand. Es ist der Kampf des Trinkens eines Kelches, wo du Gottvertrauen beweisen musst, wenn Gott angeblich dein Feind ist. Es ist der Kampf, der versinnbildet wird zwar aus einem Irrtum dort des Jakob, aber es verhält sich so ähnlich. Der Jakob denkt, als er in der Nacht seines Kampfes steht, dass der Engel, der Sohn Gottes, der zu ihm kommt, ein Feind ist. Und er kämpft mit ihm wie mit einem Feind. Und er, als er sich dann offenbart, dann erkennt Jakob und er hängt sich dann an den Hals des Heilers und sagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. So, unser Heiland steht in so einem Kampf. Er muss gegen die Angriffe des Bösen, der kommt zu und ihm sagt, für wen willst du sterben? Guck dir doch die Leute an. Für wen willst du für ewig von deinem Vater getrennt sein? Weil der Glaube musste über diese Sache hinausgehen. Er musste bestehen und er musste reparieren, wenn ich so will, das Misstrauen zu Gott in der Stunde, wo es genau umgekehrt ist. Wenn alles mit Gott in Ordnung ist, ist es leicht zu vertrauen. Aber wenn man anscheinend Gott zum Feind hat, weil er einem die Strahlen des Lichtes, der Liebe und der Herrlichkeit entzieht, da ist mit Vertrauen nicht so viel los. Aber das ist die Taufe, das ist der Kampf, den Jesus, der Kelch, den er trinken musste, weil die Sünde so einen tiefen Hass in Gott erregt, dass Gott nichts zu tun haben kann mit der Lüge, mit dem Selbstvertrauen, mit dem Denken, aber nicht nur mit dem Denken, sondern mit all den Taten, die sich daraus ergeben haben. Stellt euch vor, was auf dieser Welt alles passiert ist und tagtäglich an Üblem passiert. Soll da Gottes Zuneigung hingehen? Soll er sich dahin zuneigen? Nein, das wäre gegen seine Natur. Und Christus identifiziert sich hier mit dem sündigsten aller Menschen. Er übernimmt das und es muss so sein, dass der Vater sich anscheinend ihm entzieht, obwohl wir wissen, er an dem Kreuze mit ihm war und wir haben jetzt nicht die Zeit, dass wir beide Ereignisse sehen, aber beide Ereignisse sprechen von derselben Situation, demselben Kampf des Glaubens. So Christus muss überwinden in der Situation, wo sein Vater offensichtlich aufgrund des Hasses der Sünde und weil die Sünde so einen tiefen Graben gebracht hat zwischen Gott und dem Menschen, seine Strahlen der Liebe, des Lichtes und der Herrlichkeit entziehen muss. Und er muss in diesem Zustand Vertrauen bewahren, um den Sieg endgültig über die Sünde zu erringen. Das hatte den Kelch bitterlich gemacht. Versteht ihr, das machte den Kelch, das brachte die Schweißtropfen und das brachte den Ausruf auf Golgatha. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir wissen, dass als Jesus hier den Sieg errungen hatte, dass er durch die Dinge bis zum Kreuz wunderbar durchlief, die Anfechtung mit dem Pilatus, mit dem Herodes, mit den anderen Menschen, das geschlagen werden, das Bespucken, das Tragen des Kreuzes, all das war für Christus keine Anfechtung. weil er hatte hier in Gethsemane gesiegt. Er hatte in Gethsemane endgültig entschlossen, ich werde gehen bis zum Ende. Und so war er gestärkt worden mit dem Engel und er war in der Lage, durch diese ganzen Sachen ohne wirkliche Prüfung durchzugehen. Aber es kommt noch ein letzter Kampf, der endgültigste, wo es tatsächlich um alles geht, wo er jetzt nicht nur im Voraus das Ganze sieht in Gethsemane, er muss nicht eine Vorentscheidung nur treffen, er muss jetzt eine endgültige Entscheidung treffen. Er kann und könnte als Gottes Sohn vom Kreuz herabsteigen. Er könnte sich entscheiden, auf Gott sich nicht zu verlassen, weil er nicht durchblicken konnte, ob er als Menschensohn durchkommt. Nicht als Gottes, sondern als Menschensohn musste er den Kelch trinken. Er musste als Mensch einen Glauben beweisen am Kreuz, der die Abweisung, das heißt sogar den Zorn des Vaters aushält. Ich weiß nicht, ob ich das ausdrücken kann, aber ich hoffe, es bringt uns zum Nachdenken. Weil die Betrachtung sollte nicht ein Stopp unseres Denkens sein, sondern sollte uns zum Denken und zum Forschen anregen. So, lasst uns das betrachten. Lasst uns darüber nachdenken und Gott bitten, dass er uns offenbare diesen letzten Kampf, die endgültige Phase. Ich habe nichts, worauf ich mich verlassen kann. Ich habe keinen Ansatz mehr, dass Gott mit mir ist. Ich habe nur eine einzige Sache. Und das ist die Erfahrung der Vergangenheit. Christus hat nur noch die Erfahrung der Vergangenheit und er bleibt am Kreuze. Trotz dieses Kampfes, trotz dieses Hasses, die Gott gegen die Sünde hat, und das muss offenbart werden und wir werden was wahrscheinlich in aller Ewigkeit versuchen zu begreifen, diese zwei Dinge zu sehen. Die Liebe Gottes zu dem Sünder und seinen Hass gegenüber die Sünde. Und Jesus muss zurückblicken und in der Stunde des Verlassenseins von Gott sich völlig verlassen auf die Erfahrung seiner Vergangenheit und muss sagen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es ist der tiefe Aufschrei aus seinem Herzen. Aber der Aufschrei ist, zeigt seinen Kampf an. Aber Christus besteht den Kampf. Und kurz bevor er stirbt, lichtet sich um das Kreuz. Die Wolke verschwindet. Auf dem Angesicht des Heilandes erstrahlt ein Licht wie das Licht der Sonne. So wird es beschrieben in diesem wunderbaren Buch, woraus wir gelesen haben in dem Kapitel am Kreuz, in der Kreuzesgeschichte. Und er ruft laut hinaus, es ist vollbracht. Das heißt, jetzt war er sich wiederum des Sieges sicher. Jetzt war der Glaubenskampf mit Blut versiegelt worden. Er hat der Sünde widerstanden mit das Blut. Er ist seinem Vater treu geblieben, obwohl sein Vater angeblich aufgrund dessen, dass er die Sünde übernommen hatte, gegen ihn war. Obwohl sein Vater nie gegen den Menschen war, er war immer nur gegen die Sünde. Und so überwindet der Heiland das Misstrauen, das Selbstvertrauen des Menschen für alle Menschen. Er ist der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Er siegt im Kampfe gegen das Misstrauen gegen Gott. Und er bleibt Gott treu. Das ist der Kampf der Wiederherstellung des Menschen. Dieser Weg, der hier geht, den müssen wir auch gehen. Und den möchte ich jetzt, ich kann dich oder mich besser, mich oder ich bin das. Ich beginne auch mit Gott. Und auch unser Kampf beginnt, unser Glaube beginnt mit der Neugeburt. Man könnte das sehen, versinnbildet durch die Taufe. Weil die Taufe nicht unbedingt mit der Neugeburt gleichzusetzen ist. Die Taufe ist ein äußerliches Zeichen. So, hier beginnt der Glaubenskampf. Ich mache mal jetzt hier so den Anfang. Ja, so, und jetzt kommt als erstes, und wenn ich meine Anfechtungen sehe, sie kommen gleich nach meiner Wiederbekehrung 2003, sie sind da, und sicherlich, ich überwinde nicht in allen Dingen, aber auch dort, wo ich falle, hilft mir Gott zum Sieg. Und mein Glaube ist in diesen 12 Jahren gestärkt worden und denke, bin überzeugt, er wächst. Er ist noch nicht dort, wo er sein soll. Ich verlasse mich noch leider auf mich selbst und ich muss sehen, wie tief verwurzelt dieses schlimme Selbstvertrauen ist, das man hier hat, wenn man geboren wird. Selbstvertrauen. Und hier endgültig, hier ist nur noch Gottvertrauen. Hier ist der Punkt erreicht. Und auch ich muss und du, wir müssen alle nach der Heiligen Schrift, nach dem Hebräerbrief, diesen Weg gehen des Glaubenskampfes. Der Glaube muss wachsen. Er muss zu einer Erfahrung werden. Bis zum Punkt X oder davor, wo wir zu der schwierigsten und größten Glaubensprüfung kommen in unserem Leben. Und so ist das Glaubensleben oder besser gesagt, dieser Weg, wisst ihr, wie er heißt? Er heißt Rechtfertigung. Durch den Glauben. Es ist nicht die Annahme, dass ich, weil das Jesus für mich gestorben ist und jetzt habe ich sein Leben für mein Leben und alles ist gut. Nein, das Aufschauen auf den Anfang und Vollender des Glaubens ist es, dass dieser in mir lebt und ich dieselbe Erfahrung, die er macht, in meinem Leben auch mache. Das ist Rechtfertigung durch den Glauben. Dass ich das Leben Jesu lebe. Das ist Rechtfertigung durch den Glauben. Rechtfertigung durch den Glauben ist nicht eine Annahme, ist nicht eine Idee, ist ein Leben. Der Beweis, dass ich Gott vertraue, ist Rechtfertigung durch den Glauben. Und der Beweis, dass ich ihm vertraue in den schwierigsten Stunden des Lebens, das bringt den endgültigen Beweis unseres Vertrauens. Deshalb müssen wir verstehen, warum die Schrift warum hier der Apostel Paulus im Hebräerbrief über den Glauben so spricht, weil von Anfang an, wir haben das ja gesehen, als wir die anderen Betrachtungen hatten, davor in dem Heiligtum, haben wir viel im Hebräerbrief geguckt. Das ganze Buch ist aufgebaut auf Glauben oder Nichtglauben. Die Israeliten haben nicht geglaubt und sind verloren gegangen. Und der Sieg ist des Glaubens. Und hier in diesem Hebräerbrief beschreibt uns der Paulus zunächst den Glauben Jesu und zeigt uns, dass er durch dem, was er litt, gehorsam gelernt hat. Gehorsam gelernt. Er ist durch den Glauben gegangen. Er hat gehorsam gelernt, was er litt. Er zeigt uns das Vorbild Jesu. Und dann kommt er und zeigt uns die Vorbilder der ganzen Geschichte. Und er fängt an mit Abel. Und sagt, Abel hat durch den Glauben im Vers 2, oder ich lese vielleicht ab Kapitel 11, ab Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Durch diese haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. So der Glaube ist ein festes Vertrauen auf die Dinge, die man selbst nicht, verstehen kann, aber man glaubt, dass ein Schöpfer ist hier das Erste. Durch den Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Durch ihn erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht sei, indem Gott über seine Gaben Zeugnis ablegte, und durch ihn redet er noch, obwohl er gestorben ist. Durch den Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er Gott den Tod nicht sah, und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte, denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. Und das Wohlgefallen ist der Glaube, denn ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen, denn wer zu Gott kommen muss, kommt, der muss glauben, dass er sei, und denen, die er belohnen wird, welche ihn suchen. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte über die Dinge, die man noch nicht sah, von Gottesfurcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte die Welt und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. Die Rechtfertigung durch den Glauben ist ein Prozess und er ist ein Wachstum. Er ist eine Erfahrung des Einzelnen und keine Idee. So wie sie heute in den üblichen Vorträgen gehalten wird. Man denkt, wenn du nur glaubst, dass Christus für dich gestorben ist, ist alles in Ordnung. Es ist ein Irrtum. Der Glaube ist eine Praxis, die sich zeigt in den Taten des Alltags. Du kannst behaupten, was du willst. Du kannst sagen, ich glaube an Jesus, dass er für mich gestorben ist, und es hilft dir nichts. Du musst es im Alltag beweisen. Du musst es sogar unter den schwierigsten Umständen, die du hineinkommst, beweisen, dass dein Vertrauen auf Gott ist und nicht auf dich selbst und nicht auf Menschen. Und wo dein Erbe der Gerechtigkeit, die auf dem Glauben kommt. Gerechtigkeit, Rechtfertigung durch den Glauben ist was anderes, als man heute verkündigt auf den Kanzeln der Christenheit. Das ist hier eine Erfahrung. Durch den Glauben gehorchte Abraham. Und wir können so weitergehen. Ich wünschte, ich hätte 3 Stunden Zeit, um dieses Thema zu bearbeiten. Aber wir haben es nicht mehr. Die Zeit ist vorbei. So. Ich überspringe hier einige dieser schönen Beschreibungen, aber nehmt ihn und lest es durch, wie Gott durch den Glauben wurde Mose, ab Vers 23, nach seiner Burg von seinen Eltern 3 Monate lang verborgen gehalten, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Ihr seht, der Glaube ist immer eine Tat. Durch Glauben weigerte sich Moses, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharaos zu heißen. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu leiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben. Da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in Ägypten waren, denn er sah die Belohnung an. Durch Glauben verließ er Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten, denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als er in ihn. Durch den Glauben hat er das Passa durchgeführt und das Besprengung mit Blut, damit der Verderber ihre Erstgeborenen nicht antastete. Durch Glauben gingen sie durch das rote Meer, wie durch die trockene, während die Ägypter ertranken, als sie das versuchten. Durch Glauben fielen die Mauern von Jericho und durch Glauben ging die Rahab. Und dann sagt er, was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir ja fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon und Barak und Simson und Jephtha und David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit wirkten. Die Gerechtigkeit durch den Glauben ist keine Annahme, sondern sie ist eine Erfahrung, sie ist ein Leben. Sie wirkten Gerechtigkeit, Verheißungen erlangten, den Rachen der Löwen verstopften. Sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entkommen. Sie sind aus Schwachheit zu Kraft gekommen, sind stark geworden im Kampf, haben die Heere der Fremden in die Flucht gejagt. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder, andere aber ließen sich martern und nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Das heißt, sie haben ihren Glauben mit dem Blut versiegelt und andere erfuhren Spott und Geißel durch Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht. Sie erlitten den Tod durch Schwert, sie zogen umher in Schafspelz und Ziegelfällen, erlitten Mangel, Bedrückungen, Misshandlung, sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde. Und diese alle, obgleich sie durch den Glauben ein gutes Zeugnis empfingen, haben das Verheißene nicht erlangt, weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet würden. So, und dann kommt Kapitel 12 und dann kommt die Vollendung. So haben wir diese eine Idee begriffen, warum es im großen Kampf geht, warum Christus sterben musste am Kreuz und warum er in Gethsemane Blutstropfen schwitzte. Es ging, auf wen verließ er sich in der Stunde der Anfechtungen, nach wem hielt er sich? Und Christus hielt sich an den Vater, die Vorfahren, sie hielten sich an den Vater, sie hielten sich an sein Wort und erlangten die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Sie erlangten sie, weil sie trotz der Widerstände, trotz der Kämpfe, sie vertrauten Gott ihr Leben an. Sie hatten keine, wie soll ich sagen, sie überwanden jedes. Wenn wir noch Sorge haben, dann sind wir noch nicht in der am vollendeten Kampf. All diese Sorgen des Lebens, solange wir noch im Mittelpunkt stehen, solange noch Selbstvertrauen in unserem Leben ist, solange wir uns noch ängstigen um unser Selbstwillen, haben wir das Ziel des Glaubens noch nicht erreicht. Und auch nicht die Rechtfertigung durch den Glauben kommt, in ihrer Fülle und Vollendung erlangt. Deshalb sind wir unterwegs und er möchte jetzt erklären im Hebräer, wir die Letzten müssen durch eine ähnliche Erfahrung gehen wie Christus. Wir müssen durch die Zeit gehen, davor einer Verfolgung unseres Glaubens halben Willen. Aber das ist nur der Vorgeschmack hier, wenn wir diese Verfolgung hier gut überwinden, wenn wir das Siegel Gottes bekommen, dann sind wir hier angelangt an diesem Punkt vor dem Punkt X. Und vielleicht habe ich vorher schon mal in den Vorstunden gesagt, es meint mal die Versiegelung sein, ja, hier ist zwar schon der Kampf gewonnen, aber er ist noch nicht zu Ende. Er muss hier noch einen Schritt weiter gehen, bis er völlig vollendet wird in der Zeit der Trübsal, der Angst in Jakob, wo wir das Empfinden haben werden, wo wir nicht nur das Empfinden haben werden, aber wo wir sehen den Zorn Gottes gegenüber die Sünde, wo es eine wo die sieben Plagen kommen werden, wo es eine furchtbare Zeit geben wird, wo es scheint, dass die Lichtstrahlen der Liebe Gottes uns entzogen sind. Ja, wir werden den Kelch zusammen mit Christus trinken. Wir werden durch eine ähnliche, sicherlich nicht vergleichbar oder vergleichbar zwar, aber nicht identisch durchgehen müssen. Und wir werden hier in der Zeit der Trübsal, bis Jesus kommt, einen Glauben beweisen müssen, der, auch wenn die Lichtstrahlen der Liebe Gottes und der Herrlichkeit und des Lichtes uns entzogen werden, werden wir dennoch bestehen aufgrund der Erfahrung, die wir hatten mit Gott in dieser Zeit. Ja, in Gethsemane wurde der Sieg vorbestimmt und am Kreuz endgültig bewiesen. In der Erfahrung, die wir haben werden bis zur Versiegelung, da wird es endgültig entschieden, aber es wird bewiesen in der Zeit der Angst in Jakob. Ja, der Sieg Jesu in Gethsemane hat ihn befähigt, ihn zu vollenden am Kreuz. Und dann war die Auferstehung, ja, nur noch die normale Folge des Sieges. Er stand auf in einem verklärten Leib, nie mehr mit der Sünde, mit Misstrauen oder etwas zu tun zu haben. Und so werden auch wir verwandelt werden bei Jesu Ankunft. Vielleicht kann ich hier sagen, die Auferstehung. Und hier ist unsere Umwandlung. In Christi Ebenbild. Das wird eine herrliche Sache sein. Deshalb werden wir, die wir leben in dieser letzten Zeit, die wir durch diese Enderfahrung gehen, weltgeschichtlich gesehen, werden wir singen das Lied des Moses und des Lammes, weil die haben dieselbe Erfahrung. Sicherlich mag das, was ich hier aufgezeigt habe, im weltgeschichtlich gesehen auch teilweise erlebt werden im Leben eines jeden. So sehen wir im Hebräer 11, dass diese Menschen auch alle ihren Glauben bewahren mussten unter widrigsten Umständen. Aber so in dem Zustand des Denkens, wo ist Gott in der finsteren Stunde? Da haben sie Vertrauen bewiesen. Aber sicherlich ist seine Erfahrung am Kreuz und die Gethsemane-Erfahrung und unsere Erfahrung des Gethsemanes in den letzten Tagen dieser Weltgeschichte, der Prozess vor der Versiegelung bis zur Versiegelung und dann das Durchgehen durch die Zeit der Trübsal, eine besondere Erfahrung, die nur denen gegeben ist, die in diesen letzten Tagen dieser Weltgeschichte leben. Deshalb schließt ja hier der Hebräer-Schreiber, der Apostel Paulus, in Kapitel 11, dem letzten Vers, und sagt, dass die haben die Verheißung noch nicht erlangt. Das heißt, sie liegen noch in ihren Gräben bis zur Auferstehung, weil es kann nicht vollendet werden ohne uns. So, was ist nun gekreuzigt sein und auferstehen? Was ist nun der Kampf, in dem Christus stand und in dem wir stehen? Es ist ein Kampf, des wem wir vertrauen. Die Bibel geht durch und sagt, wenn wir nur Jeremia 17 nehmen, verflucht ist der Mensch, Vers 5, der sich auf Menschen verlässt und der seinen Arm, den menschlichen Arm zum Vertrauen setzt. Er ist wie die Weide in der Wüste und so weiter. Und dann, gesegnet aber ist der Mann, der sich auf Gott verlässt. Und wenn wir die Sprüche sehen, Sprüche Kapitel 3, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Der große Kampf ist zwischen Selbstvertrauen und Gottvertrauen. Deshalb ist die Rechtfertigung eine Rechtfertigung durch den Glauben. Aber dieser Glauben wirkt sich aus in Werken. Er beweist sich im Leben. Er ist keine blinde Theorie. Er ist nicht eine Annahme. Er ist nicht etwas, was man sich einbildet und sagt, ja, ich glaube an Jesus, deshalb bin ich gerettet. Das ist Nonsens. Der Glaube ist eine Erfahrung inmitten des Alltags, wo Sorge für Sorge überwunden wird, wo Angst überwunden wird, wo man nicht mehr geht nach seinen eigenen Ideen, sondern wo man sich willig fragt nach Gottes Willen und sich nach ihm geht, auch wenn das das Leben kosten sollte. Das ist Vertrauen. Das ist die Rechtfertigung durch den Glauben. Sie ist die Erfahrung des Lebens. Deshalb die Blutstropfen Christi, deshalb werden wir auch in unserer Erfahrung mit Gott durch Zeiten gehen, wo es den Anschein hat, er hat uns verlassen. Aber im Glauben werden wir sagen, so wie das Hebräer steht, im Kapitel 13 sagt er, ich werde dich nie verlassen noch vergessen. Das Konzept der Bibel über den Erlösungsplan ist ein fantastisches Konzept und es bringt die Dinge auf den Punkt. Und ich wundere mich, dass wir über die Jahre oder Jahrzehnte, die wir im Glauben sind, so wenig davon verstanden haben. So möge uns Gott die Gnade geben, nicht verführt zu werden, zu denken, der Glaube ist eine Idee, eine Annahme. Nein, er beginnt mit der Taufe, mit dem Tod des Selbstvertrauens oder einem Teil des Selbstvertrauens. Und dann wächst das Vertrauen zu Gott und das Selbstvertrauen sinkt, bis das Selbstvertrauen völlig tot ist und das Gottvertrauen maximal. Trotzdem, dass es den Anschein hat, Gott ist gegen uns. Dann haben wir die Sünde überwunden. Dann ist der Sieg errungen über den Bösen. Und Jesus hat ihn errungen. Das war sein Kampf, weshalb Satan ihn quälte. Und er wollte ihn machen zu glauben, sein Vater hat ihn verlassen, dass er dann für immer verloren ist. Nur damit er ihn bewegt, dem Vater nicht mehr zu vertrauen. Nur darin bewegt, etwas zu tun, um aus des Vaters Vertrauen rauszukommen. Jesus überwand. Ich will auch überwinden. Deshalb schaue ich ihn an und betrachte seine Erfahrung. Und möchte in meinem Leben dieselbe Erfahrung machen, denselben Weg gehen, Schritt für Schritt, so wie die Glaubensväter getan haben. Sie haben Glauben bewiesen und erlangt die Gerechtigkeit durch den Glauben kommt. So möchte ich diese Gerechtigkeit auch erlangen. Ich weiß, sie ist ein Lebensweg. Sie ist nicht die Sache einer Sekunde. Und es geht bei jedem Schritt einen Schritt weiter. Aber auch bei jedem Schritt ist die Gefahr des Fallens da. Vielleicht nicht so, dass man endgültig wegfällt, sondern dass man sich wieder erholt und aus einem Fall einen Sieg macht. Aber sicherlich werden viele Menschen Christus verleugnen, wenn es darum geht, zu verfolgen. Aber wenn die Verfolgung kommt, ich denke, dann beweist es nur, dass da davor eine Erfahrung gefehlt hat, dass da nur ein Scheinglaube war. Da war nur eine Annahme, eine Idee, keine Erfahrung, kein Leben des Vertrauens mit Gott. Wir sind am Ende dieses Studiums angekommen über das Lukas-Evangelium und über den Erlösungsplan. Ich hoffe, dass wir einen Schritt weiter gekommen sind. in der Sichtweise über Gott, über die Sichtweise, warum wir in diesem Kampf stehen. Und ich hoffe, wir nehmen uns aufs Neueste vor, im Kampf gegen die Sünde zu kämpfen, bis aufs Blut. Komme, was da wolle, lasst uns doch unseren Glauben festhalten an Gott. Lasst uns nicht abweichen, wenn wir versucht werden, unseren eigenen Ideen und unserer Angst nachzugehen, sondern lasst uns rufen und bitten Gott, uns festzuhalten in der Stunde der Prüfung. Die kommen wird bald über diesen Welt, über diese Welt, dass wir bestehen und dass wir zusammen mit ihm, das ist mein Wunsch, das ist mein Ziel, zusammen mit meinem Heiland das Lied singen des Moses und des Lammes. Das Lied, das nichts anderes ist als das Lied der Rechtfertigten durch den Glauben, derer, die den Sieg errungen haben unter den schwierigsten Umständen des Lebens, die Vertrauen bewiesen haben, wo man hätte sich ärgern sollen, die Vertrauen bewiesen haben, dort, wo die sündige Natur sich aufgehoben hätte und protestiert, dort wird Glauben bewiesen. Diese Erfahrung will ich haben. Und sie ist es, die uns die größte Freude an dem Tage bescheren wird, wenn Jesus kommt. Und dann werden wir ewig singen von dieser Erfahrung, von dieser Gnade, die wir hatten, mit ihm die Wiederherstellung zu erleben, vom völligen Misstrauen zum völligen Vertrauen zu gelangen. Amen.